Da stehe ich also mitten in Shanghai, einer Stadt mit 17 Millionen Menschen, in der ich die Sprache nicht spreche. Lichter und Verbindungen und dieser ganze Moloch, der stinkt und dem nichts real ist. Und ich kapiere, das ist der perfekte Ort für mich gerade. Ich bin vollkommen verloren. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben realisiert, dass ich depressiv bin. Und dass ich kapiere, ist, das ist nicht der Endgegner, das ist nicht das Ding, was ich überwinden muss, sondern es ist das Symptom dafür, dass ich ebenso wie alles in dieser Stadt irgendwie zusammengehöre, aber nicht verbunden bin, sondern verloren.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute die zweite Folge und vielleicht werden wir heute fertig mit Tobias Rohde. Für all diejenigen, die letzte Woche schon zugehört haben, wissen, der Mann kann reden. Er ist wirklich ein einarmiger Bandit. Man drückt den Arm runter und er beginnt zu sprechen. Ich brauchte nicht mal eine Münze einwerfen und das mache ich jetzt wieder. Ich ziehe den Arm runter. Rip. Hallo Tobi, schön, dass du wieder da bist.
Ja. Weiß nicht, was ich sagen soll. Hast ja recht. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich muss noch kurz ein Kompliment loswerden. Das ist ja immer, Podcasts passieren ja auf zwei Seiten und zwei Mikros. Und es ist schön, diese Gesprächskultur, die wir. Das ist ja das Gegenteil von Social Media Podcasting eigentlich, ne? Langsam, Slow Food irgendwie. Und das ist nicht wie ein Interview, wo Leute nur ein Snippet, einen Ausschnitt haben wollen, hier diesen 5-Sekunden-Byte so. Ich finde es sehr interessant, dass du gerade, du machst Perspektiven auf, durch das Narrativ des Lebens zu gehen. Ich habe jetzt Sachen ausgesprochen bei dir im Podcast, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Ich habe da Sachen gesagt, die habe ich noch nie gesagt. Und das macht was mit, das ist der Raum und die Atmosphäre, die du aufmachst für die Geschichte und das Interesse und auch das Dranbleiben, so das Narrativ wieder aufzubauen. Das macht schon auch was Spannendes. Also ich finde das hier gerade hochgradig spannend für mich selber. Weil jetzt, ich hätte jetzt noch nie eine Autobiografie geschrieben, aber ich bin jetzt auf jeden Fall besser auf sowas vorbereitet, ja. Verstehen, was los ist. Ist cool, eigene Story, ja. Machen wir weiter.
Ich bin, vielen Dank für die Ehre.
Kostenfreie Therapie auf Kosten deiner Zuhörer. Die zweite Session. Let's go. Ja?
Let's go. Wir steigen ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Es ist ganz meinerseits das Kompliment. Es macht unwahrscheinlich Spaß, dir zuzuhören. Und liebe Zuhörer, es kommt noch einiges auf uns zu. Das kann ich euch versprechen. Aktuell sind wir immer noch da. Wir haben den Schein zerrissen und
ich muss da nochmal in die Realität zurück, ja?
Ja.
Also das ist kein heroischer Akt, ich zerreiß die Scheine, ich schreie Heureka, ich schmeiß die hoch. Ich habe die durchgerissen im Impuls, die Scherben in meiner Hand.
Das war ein Impuls.
Wirklich, ich stand da ganz lange und wollte nicht rein in dieses Prüfungsamt. Und dann habe ich die durchgerissen und dann in den öffentlichen Mülleimer geworfen.
Aber ganz kurz, du bist da hingegangen?
Um mich zur Prüfung anzumelden, ne?
Was hast du dir eine halbe Stunde später nach diesem Akt gedacht?
Oh, ich habe sehr viele Sachen gedacht. Ich habe auch Angst bekommen. Angst vor der eigenen Courage. Wir kommen halt auf Aggression und Depression, auf das Zusammenspiel in meinem Leben und auch das, was am Ende dann die Heilung bringt bei mir. Und das ist für mich schon, es war keine überlegte, reflektierte Entscheidung in Ruhe, sondern es war ein langsames Anrollen, Aufwallen und dann hat irgendwas in mir, also das war kein aggressiver Akt der Zerstörung, der gesagt hat, das mache ich jetzt alles kaputt, scheiße, ich schmeiß weg, sondern ich habe mich gerettet. Also das war ein Sprint an die Küste und dann das Land umklammern. Es war irgendwas in mir, war ganz arg erleichtert. Und ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, aber nicht Panik. Ich hatte nicht so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und es war Angst vor dem Unbekannten und eine große Lust aufs Abenteuer. Und dieses Gefühl von, diese scheiß Sicherheit, die mir angeboten und suggeriert wird, die all meine Kommilitonen wollen. Ich halte die nicht für so klug für mich. Und intuitiv zu merken, irgendwas in mir hat nicht gesagt, hey, scheiß drauf alles. Irgendwas in mir hat mich gezogen und gesagt, komm weg von diesem Abgrund. Und mich gerettet, ja.
Aber du musst doch irgendwas in den nächsten 5 Jahren gemacht haben, damit du zum Ernst Fritz Schubert gehen konntest und sagen konntest, hallo, hier bin ich.
Super abgefahrene Story, Leben. Ich sag dir, jetzt wird's interessant, ja, weil die Narrative überschränken sich jetzt ganz kompliziert und das ist auf eine schöne Art auch, ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Scheine zerrissen habe, war ich mit meiner Frau schon zusammen. Und ich möchte noch dazwischen sagen, dazwischen ist eine Reise um die Welt mit einem Theaterkollegen, mit dem ich übrigens erst ab dem letzten Drittel befreundet war, Shoutout Christian. Aber es ist tatsächlich, also die Reise, auf der ich dann am Ende in Shanghai eine sehr zerstörte, ziemlich spannende französische Frau kennengelernt habe, mit der ich dann zusammen war und off Shanghai zurück, Deutschland, Shanghai, Bretagne, Heidelberg, Shanghai. Übrigens haben wir mal ausgerechnet, wenn man so eine Fernbeziehung hat, wo man sich dann wirklich einen Monat oder zwei am Stück sieht, so eine ganze vorlesungsfreie Zeit lang, sieht man sich häufiger wie die durchschnittliche Wochenendbeziehung. Also es ist gar nicht so das schlechteste Modell. Und wenn man sich sieht, lebt man wirklich zusammen. Das ist schon ganz interessant gewesen. Also es war, war ein tragbares Modell. Ich wollte die dann heiraten. Bin dann auch zum Juwelier gegangen, wieder mal einmal Geld vom Konto abgehoben in der Tüte übrigens. Ich habe das auch, also suffisant in eine ähnliche Art Tüte gemacht, mir kein Buch gekauft. Bin zum Juwelier gegangen, habe es auf den Tisch gepackt und gesagt, ich will heiraten, was kriege ich denn dafür? Und er sagt ja nicht viel. Und dann habe ich damit zwei Ringe verkauft. Und dem bin ich heimgegangen, weil ich gemerkt habe, so, ey, es wird jetzt irgendwie mehr ernster, dass ich da merke, da passiert irgendwas in mir, was so richtig Liebe ist, was vorher so subtiler war. Und
hat sie ja gesagt?
Nee, sie hatte mich am gleichen Tag für einen Russen verlassen. Ich bin nach Hause gekommen, meine E-Mails aufgemacht und bin mit den Ringen auf dem Tisch. Wirklich, also Timing war super. Also ich hatte die E-Mail, war schon einen Tag vorher gekommen, die hätten noch nicht gelesen. Ich habe diese, wieder im Impuls, ne, ich kam von China zurück, am Winterurlaub dort gemacht, also war über Weihnachten und Neujahr dort. Bin zurück gewesen, im Flugzeug gemacht, jetzt it's hitting hard, ja, also es war plötzlich da, dass ich ganz arg gemerkt habe, ich bin jetzt wirklich richtig arg in Liebe, auch mit ihr und mit wer ich bin mit ihr und was es bedeutet und was Shanghai mir bedeutet und sie und dann habe ich mir jetzt, warte eine Woche und wenn es dann immer noch so ist, dann nehme ich in den nächsten Urlaub im März, dann nehme ich die Ringe mit, ja. Ach ja, und dann habe ich diese Ringe auf dem Tisch und mache meine E-Mails auf und zap, so, ja. Und dann, wie ich so bin, habe ich gesagt, okay, erstmal geil, ganze Wohnung zerlegt, wirklich richtig, meine Möbel umgeschmissen, alles durch Wutausbruch, Trauerausbruch. Und dann Freunde angerufen, der eine, scheiße, ich bin zu weit weg, ich kann ja nicht kommen. Meinen besten Freund angerufen, der sagt, boah, Tobias, das stresst mich gerade, ich habe jetzt keine Zeit für deine Probleme. Legt auf. Das ist mir auch witzig. Aber
ist das dann ein Freund?
Nee, ist ein Freund, weil pass auf, 3 Stunden später, nachdem ich spazieren war, komme ich nach Hause, er steht bei mir vor der Tür und sagt, hey, hab mich scheiße gefühlt, ich hab jetzt meinen eigenen Beziehungsstreit beigelegt, komm jetzt zu dir. Und dann geht er in meine total zerstörte Wohnung, guckt sich um, nimmt einen Klappstuhl von der Wand, setzt sich hin und sagt, hey, ich würde dir helfen, aufräumen, aber ich habe das Gefühl, Scherben sind gerade dein Thema. Und ich liebe den sehr dafür, Matthias, also falls du das hörst, jemals, das war ein großartiger Moment, weil du dich nicht hast verzerren lassen von meiner Traurigkeit und Wut, du bist du geblieben. Und das muss ich sagen, heute in meiner Coaching-Praxis ist das ein erhellender Moment, dass ich nicht jemanden brauche, der Mitleid mit mir hat. Ich brauche jemanden, der selber bleibt in meinem Sturm. Und das ist auch, was der Coach leisten muss. Du kannst nicht mitspringen, wenn die springen oder mit ins Loch fallen. Du musst da oben stehen und sagen, hä, leider gefährlich. Ja, das ist also, du musst du selber bleiben. Und das ist schon, das hat er damals richtig geil gemacht. Der hat mich schneller runtergebracht wie alles andere. Ich habe dann überlegt und dann habe ich meine Uni unterbrochen, Urlaubssemester genommen, mal wieder, das war mein drittes.
Welche Job, Uni? Ah, das war damals Heidelberg, noch bei Heidelberg, ja, Lehramtsstudium. Genau. Ja, ja. Das war während des Lehramtsstudiums.
Da bin ich 24. Weil ich wollte sagen, bevor ich die Scheine zerreiße, da fehlt mir, da ist eine Lücke und das macht keinen Sinn, was danach passiert ist, wenn wir das nicht vorwissen, weil ich habe mit 24 diese Shanghai-Zeit langsam hinter mich gebracht, Entschuldigung.
Jetzt wundert mich nichts, warum, dass du nur einen Schein im Semester gemacht hast.
Ich habe Theater gemacht, ich war unterwegs, ich hab ziemlich viel gemacht, nur halt nicht studiert. Also mein Vater hat mal gefragt, ob das Studium eigentlich ein Fehlinvestment war, ich sage, nee, aber ich habe so viel über mich selber gelernt in der Zeit, das ist tatsächlich, also das Studium des Lebens, das gab es im Generale nicht, ja, das musste man außerhalb der Uni ausmachen. Und es war geil, damals Uni hat das auch erlaubt, ich habe Unisport gemacht, ich war in der Theatergruppe an der Uni, also es war schon diese Studentenumgebung in Heidelberg, die war das Geld wert, muss ich wirklich sagen. Dass die Lehre an sich auch, ich habe tolle Veranstaltungen gehört, viele davon war Schrott, aber die Zeit war es und die Orte waren es. Ne? Es ist Zeit und Raum, den man bekommt.
Ja. Aber ich, wenn dein Vater gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich 2 Herzinfarkte bekommen und hätte irgendwann mal den Geldhahn abgedreht.
Das sagst du, weil dann vielleicht jetzt dein Narrativ, ne? Weil dein Papa ein Handwerker ist. Ja. Mein Vater hat mir gesagt, das geht und das geht so lange, wie das halt braucht. Ja, der hat auch nicht gefragt, der hat mich auch nicht fertig gemacht, ich musste kein Reporting, da war ich wirklich freier wie andere, die an dem Geldhahn der Eltern haben. Mein Vater hat es einfach überwiesen, immer den gleichen Betrag für die Miete und den Rest habe ich mir selber verdient und auch mit diesem Unterrichten, was ich erzählt habe. Aber jetzt das Ding, ich habe meinen Job hingeschmissen, gesagt, hey, ich gehe ins Ausland, an diesen Honorarkraftsjob da an der SAH habe ich eingeworfen, habe meine Uni unterbrochen, meine Wohnung vermietet und bin runter, versucht meine Frau zurückzukriegen, ja. Also nicht die jetzige, sondern diese Französin. Und komme da unten an, meine Mutter im Gepäck, die übrigens, die ich die Reise versprochen hatte, die wollte China sehen. Ich habe gesagt, komm, geh und ich zeige dir das. Und dann war die, aber ich habe getrennt und die hat gesagt, hey, wir können trotzdem kommen und deine Mama kann China sehen. Und so, alles klar. Und dann bin ich mit meiner Mama da runtergeflogen und habe versucht, meine Frau zurückzubekommen. Und ich habe den Rückflug nicht genommen. Ja, mir war klar, ich nehme nicht den Rückflieger, den ich gebucht hatte, sondern ich bleibe unten. Und
Ist sie wieder zurückgekommen?
Und jetzt ist es spannend, es wird immer spannender. Ich habe mit der ein Treffen vereinbart, Ich habe den ganzen Ordner mitgebracht mit all meinen Papieren. Ich hatte meine Existenz sozusagen sortiert und dabei alle meine Papers und allen Scheiß. Ja. Das ist alles dabei, damit ich das bei mir haben kann. Und das habe ich ihr gegeben, während ich meiner Mutter gereist bin, habe sie gebeten, das bei sich aufzubewahren. So, ja, hier, also mein ganzes Ich hier, nimm das ja so. Und dann an dem Tag, an dem wir uns da unterhalten haben und ich so ganz pathetisch den Ring gezeigt habe und sie gebeten hat, zurückzukommen. Und sie auch, sie war davon auch sehr bewegt, aber zum Glück willensstark genug, Nein zu sagen. Und ja, auch in einer seltenen Form von Selbstschutz. Also sie hat unsere Beziehung zerrissen mit nicht minder gutem Schutzgefühl in sich, wie ich meine Scheine. Also ich kann das heute sehr respektieren, ich habe drunter gelitten, aber ich fand es gut im Nachhinein, starke Frau. Und dann kam ihr ein neuer Freund, sie abholen. Und das ist ein geiler Moment im Leben von einem Mann. Ich möchte es allen Leuten empfehlen, wenn eure Freundin euch verlässt für jemand anderen, ihr solltet ihm unbedingt die Hand schütteln. Ihr solltet unbedingt, nicht als Stabübergabe oder Pimmelvergleich oder wer drückt fester, sondern solltest dem Mann, der sich jetzt die Liebe versucht zu verdienen, du verloren hast, du solltest dem ins Auge gucken.
Warum?
Weil du kaum bessere Chancen hast, was zu kapieren über dich. Also, und weil's, das ist das Männlichste, was ich mir vorstellen kann mittlerweile. So, und ich meine das nicht toxisch männlich, so, ja, das ist so dumm, den dann irgendwie verprügeln oder mit dem irgendwie saufen. Dem die Hand zu schütteln und dem in die Augen zu gucken, ohne Aggro, und dich zu zeigen, und der zeigt sich. So, der ist eher so Wilder Westen, ja, so. Und beide lassen die Kanonen stecken, du guckst dich an und sagst, seh dich. Und ich sehe den, diesen russischen, hageren, introvertierten Typ. Und in dem Moment kapiere ich's. In dem Moment schnalle ich, dass meine Freundin mir 2 Jahre lang versucht hat zu sagen, ich brauche mehr Raum. Und ich 2 Jahre lang nicht kapiert habe, wie ich ihn dir geben kann, weil was ich gut geben kann, ist Aufmerksamkeit. Da bin ich mega drin. Aber in dem Moment habe ich kapiert, während du Aufmerksamkeit gibst, darfst du die andere Person nicht an die Wand drücken. Und ich habe nie verstanden, was die Leute im Theater sagen, wenn sie sagen, hey, du spielst mich an die Wand. Ich dachte immer, ja, spiel härter. Ja, also irgendwie so. Und ich habe nie verstanden, was. Und in dem Moment, wo ich den sehe und kapiere, Alter, wenn ich die wäre, ich hätte mich auch für den verlassen. Und dann stand ich da in Shanghai, meinen Ordner bei ihr abgegeben. Und diese Erkenntnis in meinem Kopf, dass ich die nicht zurückbekommen darf, weil der für sie wirklich, wirklich richtiger ist. Und ich wirklich, wirklich der Falsche war. Und das finde ich, das ist ein Moment, also wenn ich mein Leben runterverdichte, meine Erkenntnisse über mich selbst, die am Ende die Depression besiegt haben, wenn ich die runterverdichte auf sagen wir mal, 5, 6 Momente, ich würde denen mitnehmen. Da stehen und diesem Russen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, dem ins Gesicht gucken und zu kapieren, was das für einer ist mit einem Blick. Und der zeigt sich und ist super locker, gibt mir die Hand, nimmt sie mit, steigt ins Taxi, die fahren los.
Aber einengen in einer Fernbeziehung, wo man sich eh nur hin und wieder sieht, ist doch wohl klar, wenn du dann runter nach Shanghai fliegst, dass du jede freie Minute mit ihr verbringen
möchtest. Es geht nicht um Zeit. Da geht's um was Weirderes. Da geht's um Präsenzdruck. Also was wir da machen wir so eine Übung mit dem Ball, den wir hin und her ziehen. Da geht es darum, dass in der Mitte bleibt. Dass für beide der Raum da ist, dass der von beiden, ne? Gib einen Raum, der nicht leer ist. Gib Raum. Das Angebot des Raums ist großartig. Du darfst einen Raum nicht mit dir voll machen.
Und ist mir gerade zu theoretisch. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ganz ein konkretes Beispiel?
Nee, weil es keine Handlung ist. Es ist eine Haltung. Wie alles, was morgen wieder Fortbildung, ja. Die Leute wollen immer, welche Handlung ist es? Wie gehe ich damit um? Morgen wollen wir gucken, wie wir mit schwierigen Schülern umgehen. Du darfst das nicht wissen. Ich darf das auch nicht wissen. Das ist ein Feeling, dem wir folgen. Das ist wie beim Sex. Du kannst nicht sagen, mach so und dann kommt ein Orgasmus bei raus. Das funktioniert vielleicht einmal, aber beim zweiten Mal brauchst du wieder einen anderen Weg. Und dieses immer neue Plotten deines Weges zwischeneinander, das braucht eine Haltung. Und meine Haltung war, durch Geben von Fokus und Aufmerksamkeit präsent zu sein, von dir wissen zu wollen, mit dir zu reden. Selbst wenn wir nebeneinander auf der Couch saßen und Filme geguckt haben, war ich mehr auf der Bühne wie sie, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich war einfach sehr präsent im Raum. Und ich habe jetzt nicht irgendwie, also auch die ganze Zeit auf sie eingeredet oder immer gewollt oder so, oder ihr Gewalt angetan im psychischen Sinn oder sowas. Aber die war selber so stark, dass ich halt auch gar nicht gemerkt habe, dass sie da was braucht. Und dann habe ich kapiert, ich bin auch so einer. Ich sag gar nicht, was ich wirklich brauche. Ich mache meinen Druck nach außen und hoffe, irgendjemand drückt dagegen. In der Hoffnung, dass irgendjemand mir ein Echo schickt, dass der Druck, den ich schicke, wie ein Echo, boom, zurückkommt von irgendeinem anderen U-Boot. Ja. Und die war genauso, wir waren 2 U-Boote. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Und der Typ, der war einfach mehr Ozean. So. Und das war geil. Und ich habe das kapiert. Witzige Metapher habe ich auch nie benutzt. Ich habe das kapiert, in dem Moment, wo ich ihm die Hand geschüttelt habe und verstanden, auch nicht nur, hey, so bin ich, so ist der und der ist besser, sondern ich habe auch verstanden, ich bin kaputt auf eine Art. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe in Shanghai, um herauszufinden, was das ist. Ich wollte nicht zurück nach Hause. Ich wollte nicht bei meinen Eltern leben und warten, bis das Semester rum ist und ich wieder studieren kann. Ich habe gesagt, ich nehme den Rückflug nicht. Ich setze mich an den Flughafen und höre denen dabei zu, wo sie meinen Namen durchrufen und fahre zurück ins Hostel. Und dann habe ich mir dort eine Existenz aufgebaut von gar nichts.
Ja, wie?
Und,
konntest du Chinesisch? Nein, sprechen die Chinesisch?
Nein. Die sprechen so Chinesisch wie du Hochdeutsch. Also die sprechen Chinesisch, aber Shanghainesisch, ja, ist schon eher.
Was hast du dann gemacht? Hast du in einem Nudelrestaurant gearbeitet oder was, nee, was macht denn Tobias, nee, Rode?
Ich habe Lehrer fortgebildet. Am Ende, ja. Also das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, das ist auch wieder irre, weil ich habe gesehen, ich suche mir einen Job in der Großstadt, das wird schon gehen. Ja, und dann bin ich halt rumgelaufen und war damals noch, also ohne Smartphones, aber mit Internet gab es schon im Hostel eine Maschine und dann konnte man nach Stellenanzeigen schauen. Das war alles Schrott und dann habe ich von Stripper bis Fremdenführer.
Ach, du warst Stripper in Shanghai?
Unabsichtlicherweise in einem Schwulenclub, ja. Es ist auch eine Story, aber weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Ich habe alles Mögliche gemacht, um mich zu verlieren und ich habe Hermann Hesses Steppenwolf gehört, bin durch die Stadt gelaufen und habe mich abgeschossen mit Verlorenheit, ohne Drogen, ohne Alkohol. Ich bin einfach in mir selbst verloren gegangen und habe, diese Stadt war ein guter Container für mich. Ein riesiges Chaos, in dem keiner sich für dich interessiert. Das war mein Innenleben, war Shanghai. Und ich bin jede Nacht einfach losgelaufen und habe geschaut, was passiert. Und ich habe irgendwann gesagt, ich sorge mir jetzt eine Wohnung, Leute. Ich habe jetzt ein Hostel gewohnt, ja. Irgendwie, dann war mein Geld langsam alle.
Aber ganz kurz zwischengrätschen. Zu Hause warst du noch eingeschriebener, ja, Student.
Ja. Mit Urlaubssemester, ja.
Ah, okay.
Also Urlaubsjahr dann, aber ich mach's kurz. Ich habe meinem Willen und meinem Instinkt vertraut, bin in die Stadt gelaufen und habe mir einen Job besorgt, eine Wohnung. Und am Ende war ich nicht mehr übergangsweise an der Grundschule Lehrer. Hab das geil gemacht, habe Aufmerksamkeit erzeugt. Also das war sehr speziell, weil ich verstanden habe, was die Kids brauchen. Und die ganzen anderen Lehrer, die dort waren, die haben die Kids gekauft mit Süßigkeiten, die Fremdsprachenlehrer, die Ausländer, die Expats, ja, die haben halt diese kleinen Prinzen da irgendwie mit Süßigkeiten befriedet. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und dann habe ich ein Spiel entwickelt, das die spielen wollten. Unterricht war ein Game bei mir. Und die wollten damit spielen. Die waren bestraft, wenn sie nicht mitspielen durften. Und das war gut. Ich habe da was kapiert, irgendwie über mich und über was ich will vom Leben. Und ich habe versucht zu schreiben und es ging schief. Und ich habe Audiostücke aufgenommen. Das war scheiße. Und ich habe mich verloren, immer wieder verloren, immer wieder verloren. Und dann hat eine Freundin von mir mir eine Mail geschrieben. Und das möchte ich auch als einen meiner Kernmomente reingeben. Eine Freundin hat mir eine Mail geschrieben vom Theater, die Sophia Flash-Baldin, und die hat gesagt, hey, wie geht's dir? Die hat nichts anderes gefragt. Und damals Mail hieß nicht am Handy oder es hieß im Internetcafé sitzen und rauchen, ja. Und auf der verhackten World of Warcraft-Tastatur oder so, ja, so der, irgendwie seine Mails abrufen. Und ich habe ihr einfach zurückgeschrieben, ohne nachzudenken, ich hab einfach geschrieben. Langen Satz, vier, also eine Seite, vier Punkte, acht Kommas oder so, ja. Abgeschickt, nicht drüber nachgedacht. Und ich bin eine Woche später in der Wohnung von einem Kollegen. Er sagt, hey, ich muss noch E-Mails abrufen wegen dem Stundenplan. Und dann irgendwie, ja, so ein Expat, so ein anderer Kanadier da. Und ja, okay, mach meine Mails auf, das ist eine Mail von ihr. Ich mach die Mail auf, es ist nichts wie eine MP3. Und ich sage, hey, hast du Kopfhörer? Er sagt, ja klar, ich steck's dir ein, ich mach die MP3. Das hat damals noch Zeit gebraucht, die runterzuladen, ja. Und die hat auch mein Leben gerettet, diese MP3. Weil das ist ihre Stimme, die Sprecherin ist vom SWR. Und die hat mir meine Mail vorgelesen. Mit Musik von Radiohead dahinter, Pyramid.
Deine eigene Mail.
Die hat mir die vorgelesen, ja. Und in der habe ich es zum ersten Mal in Worte gepackt. In der habe ich zum ersten Mal geschrieben, dass ich depressiv bin. Und dann habe ich es wieder, interessant, ich habe das geschrieben und vergessen. Mein Verstand hat die Information geschickt, Echolot, Ruf nach außen, Druck nach außen, kommt irgendwas zurück und es kam was zurück. Und es hat mich gerettet, weil ich, in dem Moment habe ich kapiert, da ist was in mir los, das ich nicht greifen kann, das mich die ganze Zeit beschäftigt. Ja.
Aber wenn du es kapiert hast, müsstest du doch am nächsten Tag deine Tasche packen, nach Deutschland fliegen und dich sofort in die nächste Klinik einweisen.
Nein, um Gottes Willen.
I'm so sorry. Also, das wäre die Meyer-Harry-Methode.
Nee, ich bin nie in eine Klinik gegangen. Nie? Weil ich vor der mehr Angst hatte wie vor einem Ref.
Ja.
Was passiert mit jemandem wie mir, wenn ich eine Ausrede bekomme? Was passiert, wenn ein Arzt mir sagt, ich bin depressiv? Nicht, wenn ich das als Erkenntnis habe, sondern wenn der Arzt mir das sagt, mir einen Stempel drauf gibt. Ich wäre heute nicht mehr hier.
Okay.
Das ist die große Ausrede, die dir angeboten wird. Und ganz ehrlich, egal was du machst, aber wenn du die Ausreden nimmst, die das Leben gibt, bist du ein schwacher Mensch. Und du musst kapieren, wann du ein schwacher Mensch bist, sonst kannst du der starke Mensch, der du auch bist, nicht sein.
Ja, aber I'm so sorry. Wie kommt man dann aus einer Depression raus?
Oh, das war ganz einfach und hat nicht lang gedauert.
Nee, jetzt.
Ich bin letztes Jahr da rausgekommen. Ich bin es ist mein erstes Jahr ohne Depression.
Wirklich?
Ja. Wirklich,
aber du hast es geschafft ohne Tabletten?
Ohne, ich hatte Angst vor Tabletten.
Nur mit Mindset?
Mindset klingt versimplifiziert, mit viel langer und harter Arbeit. Ich habe Leute begleitet, die abgenommen haben von 120 Kilo auf 80 oder 70 Kilo runter. Und das war weniger harte Arbeit, wie Depressionen loswerden. Und ich bin sie nicht los, muss man auch dazu sagen. Ich bin nicht mehr depressiv, aber alles in mir, was das gemacht hat, ist noch da. Und arbeitet jetzt mit mir zusammen.
Aber das heißt, du hast, um kurz bei der Depression noch zu bleiben, die ganze Zeit, diese ganzen 10 Jahre, warst du depressiv und hast es trotzdem zum Direktor des Fritz-Schubert-Institutes geschafft, hast zig gescheiterte Beziehungen hinter dir, hast noch eine Frau bekommen, Kinder gezeugt und das alles mit der Depression war bestimmt keine schwere.
Depression?
Ja, oder
weiß ich nicht.
Wie stelle ich mir das vor?
Mich jeden Tag umbringen wollen. Ich habe ein Messer im Regal liegen, an dem ich jeden Tag vorbeigelaufen
bin. Ach, tatsächlich?
Also ich wollte die ganze Zeit unbedingt leben und nicht mehr am Leben sein. Also es ist so, das ist schwierig zu messen, die Depressionsstärke, ist nicht wie eine Grippe, wo du den Fiebergrad angeben kannst oder wie einen Knochenbruch oder so, ja.
Entschuldige mir die Frage, ich hatte noch nie die Depression, ich kann damit gerade nichts anfangen, weil ich würde gern nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast, dass ich mehr dir Bewunderung schenken kann, was du alles ausgehalten hast. Weißt du, was ich meine?
Es ist, ohne theoretisch zu werden und so Modelle hier aufzuzeigen, schwierig. Aber ich will das, also lass uns Shanghai noch mal kurz, diesen Moment, ich realisiere, dass ich, ich kapiere, dass dieser Mann besser ist für die Frau, die ich wirklich wollte. Und dann hinterher kann ich denken, weglaufen vor dir selber. Die Frau hat mich verlassen, das hat mir nicht wehgetan. Was mir wehgetan hat, ist, dass sie einen Teil von mir mitgenommen hat, den ich noch nicht besessen habe. Mhm. Das heißt, in jeder Beziehung war ich verliebt in den Teil, den die in mir berühren konnten, an den ich selber nicht kam. Ich war in jeder dieser Beziehungen narzisstisch auf eine komische Art und Weise. Also jetzt nicht narzisstisch, klinisch narzisstisch, sondern diese Idee von, ich habe nicht nach denen gesucht. Ich habe die geliebt, diese Frauen, alle. Und auch heute noch habe ich für viele von denen große Zuneigung. Auch die mich verlassen haben. Die kluge Frauen. Mit dem Depressiven zusammen sein ist eine Shitshow. Also wirklich, ich habe immer wieder auch Leute in Beratung, die das entscheiden, bei diesen Männern oder Frauen zu bleiben, weil es häufiger Männer sind, bei denen da geblieben wird. Das ist ja, wie meine Großmutter das gemacht hat. Das ist eine schwierige Aufgabe. Man kann an der scheitern. Und wenn man ihr den Rücken zukehrt, muss man auch, weil man sich rettet, ich möchte das alles respektieren. Es hat immer furchtbar wehgetan, verlassen zu werden. Ich bin nur verlassen worden nach der ersten Frau. Aber das war immer richtig.
Wem tut das nicht weh?
Ja, aber es war immer richtig. Ich muss sagen, die haben ja nur gemacht, was ich auch wollte. Ich wollte mich ja auch verlassen. Und das geht halt nur nicht. Ich kann da aus der Beziehung mit mir nicht aussteigen, was nachher eine Persönlichkeitsentwicklung, Riesenthema. Und diese Fake-Verlassenheit, wo wir nochmal, Social Media, Drogen, Kiffen, in Filme abstürzen, Pornoabhängigkeit, Versatzstrategien, reich werden wollen, das ist alles nur ein Versuch, dieses Problem zu lösen, zu sagen, ich will nicht mit mir, ich will mich verlassen, ich möchte verlorener sein, ich möchte mich auflösen, ich möchte gerade nicht über mich nachdenken. Und wir haben das alle in der Jugend sowieso und wir schleppen das mit ins Erwachsenenalter, weil wir das Problem nicht vorgelöst bekommen, weil niemand da ist, der sagt, hey, lass uns das anschauen, das ist das Thema. Da braucht man keinen Therapeuten für. Ein Therapeut kann das leisten, aber wenn es jeden angeht, du kannst nicht alle Menschen zum Therapeuten schicken, damit sie eine Information erhalten, die für alle wichtig ist. Und deswegen ja unsere Veränderung der Bildung. Aber jetzt dieser Shanghai-Typ, ja? Ich sehe den Typ, ich weiß, was der macht, dass der Raum machen kann. Kapier, Raum ist mega wichtig. Dann kriege ich endlich mal ein Echolot. Endlich mal schickt mir irgendjemand irgendwas zurück von mir und gibt mir das freiwillig und ohne Prompt und ohne, dass ich da irgendwie in eine abgestürzte Beziehung muss und rettet mich. In dem Moment, wo das jemand mir zurückgegeben hat, was ich selber ausgesprochen habe, wo jemand mir ins Gesicht sagt, was ich gesagt habe, macht es in mir kallig und ich denke, fuck. Und dann habe ich mich richtig verloren in Shanghai, weil ich dann versucht habe, mich zu finden. Und übrigens, du kannst nicht härter verloren gehen, wie wenn du inkompetent versuchst, dich zu finden. Das kannst du bei den ganzen so, ja, mit 40er ungebumsten ESO-Schlampen oder Midlife-Crisis-Harley-Fahrern oder keine Ahnung, ja. Du kannst bei all diesen Leuten sehen, du kannst dich nicht schlimmer verlieren, wie wenn du versuchst, dich strukturlos zu finden. Und dann nimmst du jede Scheiße an, die dir jemand hinwirft, ja, und denkst,
aber wie kann es weiter runtergehen als Stripper in der Schwulenbar?
Übrigens, ja, vom Grundschullehrer zum Stripper war nicht der härteste Cut. Der härteste Cut war, dass der Grundschulrektor irgendwann sagt, ob ich Zeit für ihn hätte, abends noch einen Job zu machen. Und dann macht's papadapap und drei Wochen später bin ich drei Abende die Woche Bodyguard in einem illegalen Bordell in Schweden.
Nein. Ja.
Für diesen Grundschulrektor, der übrigens, also diese Mischkombination, kanadisch importierter, riesengroßer, fetter Chinese, Grundschulrektor, Puff Daddy, ja. Übrigens, Prostitution läuft echt anders in China, aber habe ich ein Buch drüber geschrieben, aber es ist tatsächlich so weird. Und ich denke, ich gucke so auf diese Phase und denke, wer warst du? Ja, nicht du selber. Ich habe tolle Gedichte geschrieben im Puff, wirklich. Aber es war abgefahren, diese abgestürzte. Shanghai war der perfekte Container für mein depressives Ich. Eine vollkommen weit ausgebreitete, sich selbst nicht verstehende Stadt, in der alles, was du reinwirfst, an Träumen und Hoffnungen sich in verkaufbare Scheiße verwandelt.
Wie hast du aus diesem Sumpf wieder herausgefunden?
Mein Visum ist abgelaufen. Scherz beiseite. Die haben mir meinen Roller weggenommen und danach war ich fertig mit der Stadt. Also,
ach wirklich jetzt?
Nein, auch Scherz. Ist auch nicht, ist alles beides nicht gelogen, aber alles beides nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, ich wollte heim. Du hast schon recht mit dem Erkenntnis, was passiert ist mit mir. Es gab dann so einen Punkt, ich war dann im Sommer hier, da war dieser Fußballtraumsommer, ne? Und ich bin von der Sommersonnenwende nach Hause geflogen, weil ich durch die Lehrerfortbildung für viel Kohle hatte. Übrigens gleichzeitig Schulden, also ich hatte Geld gemacht und Schulden. Ich hatte einen Plan, die Schulden zurückzuzahlen, habe ich jetzt 1.000 Euro mehr, wie ich gebraucht hätte für meinen Plan, aber zu wenig, um meine Schulden zu bezahlen. Bin ins Casino reingelaufen, weil ich brauche 2.000 Euro, meine Schulden zurückzuzahlen. Bin reingelaufen, Shanghai, Chip eingewechselt, also ja, was waren das, 100.000 Yuan waren das, glaube ich, dann. Und dann, also großen Chip. Und dann wollte ich mehr Chips. Nein, ich will einen großen Chip. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Alles klar, zack. Reingelaufen.
Stütz. Einen Chip von dem im Chip. Harten Bordell verdienten Geld.
Ja, im Bordell verdient als Bodyguard übrigens, nicht als, nicht ja, als ja, Prostituierter. Ja, ist dann Shanghai auch noch illegaler. Shanghai hat ja keine Homosexuellen. Ja. Also die China hat gesagt, es ist nicht mehr illegal, homosexuell zu sein. Es gibt ja auch keine.
Es gibt hier keine.
Denke, ja, okay, klar. So in dem Land mit 1,3 Milliarden Leuten und 53% meinen, ja, bestimmt gar keine Homos. Ja. Aber auf jeden Fall bestimmt viel Notdurft. Aber tatsächlich
Ein Chip.
Und ich laufe zu diesem Roulette-Tisch, überlege die Farbe schwarz oder rot. Rot ist Liebe, schwarz ist die Dunkelheit. Ich wette auf die Liebe. Die Kugel rollt. Ich verliere, ich laufe wieder raus.
Nein!
Metapher Nein. für mein Leben. Shanghai war so voll von Metaphern, ich sag's dir. Alles fake. Ich war 2 Jahre fast dort. Insgesamt, Scheiße. Also mit den Beziehungszeit davor, on-off. Habe mich am Ende noch in eine Taiwanesin verliebt. Das wird noch schräger jetzt, ja. Ich wollte schon eigentlich heim. Dann habe ich die ganze Scheiße nochmal von vorne angefangen. Ich wollte dann eigentlich nur noch nach Hause. Und dann habe ich mich in einem Restaurant eine taiwanesische Prinzessin verliebt. Eine echte ex-chinesische Prinzessin. Die Mutter ist an der Kulturrevolution geflohen, war Teil des Adelshauses.
Und, ach so, ja, wirklich eine Prinzessin?
Eine richtige, echte, wirkliche fucking Prinzessin. Eine geheime Adlige. Die dürfen ja in China nicht mehr den Titel
Warum
tragen.
Warum hast du die nicht geheiratet?
Weil sie mich geschlagen hat.
Nein.
Doch. Weil ich dann vollkommen abgestürzt schon wieder in eine total kaputte Frau mich verliebt habe. Ich war so auf der Suche nach mir. Und die hat auch, also wie all die anderen Frauen vorher und auch schon danach, und dass meine Frau auch spät erst dann mit mir gut verstanden hat, dieses Mädchen hat, die kam zu mir in die Wohnung, um ein Gespräch zu führen, nachdem ich sie im Restaurant angesprochen hatte. Auch eine Story, aber also die kam zu mir in die Wohnung, um Kaffee zu trinken. Und hat mir dann von sich erzählt und dann hat sie mich 3 Fragen gefragt. Und mit den Fragen hat sie mich so im Kern erwischt, dass ich gemerkt habe, die kriegt einen Zugriff auf diesen depressiven Arsch, der sich nicht kennt, den ich selber nicht habe. Die kommt an meinen Versatzstrategien und an meinem Bullshit und an allem, was ich an Rolle und Fake anbieten musste irgendwie. Die kommt an all dem vorbei, auch an der Funktionalität dieses aggressiv-depressiven. Das haben wir vorhin schon im letzten Podcast gesagt. Die Depression überleben hat nichts mit Tabletten zu tun. Es hat was zu tun, gleichzeitig aggressiv zu sein. Ich will vorwärts. Ich will irgendwas, ja. Ich kann nichts wollen, weil ich bin depressiv und ich will irgendwas. Und in der Dichotomie geht es. Und die guckt an all dem vorbei und berührt meinen Kern. Da habe ich mich verliebt. In jemanden, der kaputter war wie ich. Nochmal irgend so eine intense Borderliner-Frau, ja. Also mein klassisches Muster. Also an all die da draußen, ja, die ich mal irgendeine Form von schönen Augen gemacht habe. Es tut mir leid, Leute, aber dass ich mich in eine Frau verliebe, ist erstmal kein Kompliment für ihre mentale Gesundheit. Ich bin ein Verlorener. Und wenn ich mich in jemanden verliebe, dann verliebe ich mich in das bisschen Licht, was du da reinbringen kannst und das bisschen Echo, was du mir gibst. Das ist eigentlich ziemlich armselig, um ehrlich zu sein, ja. Wobei intens ist es schon. Auf jeden Fall war die war selber richtig zerstört und die hat mich, die ist 50 Kilo schwer, halb so groß wie ich. Und Gewalt war Teil unserer Beziehung und ich habe sie nie geschlagen, ja.
Aber sie dich?
Ja.
Und auch, dann hast du gesagt?
Nee, ich war dann mit der in einer Fernbeziehung und habe zu Hause versucht, mein Studium wieder anzufangen, meine sozialen Kontakte aufzubauen. Ich war schon wieder auf dem Weg raus und die habe ich dann aber mitgeschleppt und dann war das war wie wenn du von Alkohol auf Heroin wechselst, du. Also war wirklich, es war von einem Versatz, ich will diese französische Frau, weil die kann mich retten, zu ich blick, dass ich depressiv bin, ich blick, dass mir was nicht stimmt, ich blick, dass ich Raum geben muss in mir, ich blick, dass ich nicht rausdrücken muss, nur ich blick, dass ich irgendwas in mir richten muss. Und dann kommt eine Frau, die stellt sich in all diese Dunkelheit. Ich habe die gefragt, zweites Date, can you handle the darkness? Und sie sagt, everybody gets weird from time to time. Und ich war verloren. Das war vorbei.
Aber das ist ja genau das, was du hören wolltest.
Ah, ja, klar. Sie war wie ChatGPT. Und die hat mich so erwischt damals, auch mit ihrer Intensität und ihrer eigenen wirklich zerstörten Story. Und dann habe ich eine sehr weirde Beziehung geführt, die ich selber richtig wichtig fand und auch richtig wichtig genommen habe. Und diese Beziehung war heute im Rückblick war die schlimm. Aber auch für sie. Weil das Versprechen am Anfang war, Baby, ich glaube, ich kann dir ein Stück von dir geben und du kannst mir ein Stück von mir geben, was das schönste Versprechen in Liebe ist. Ich glaube, ich kann dir die Dinge sehen, die kannst du selber gar nicht angucken. Und ich glaube, du kannst mir Dinge geben, die ich selber nicht erreiche. Das ist eigentlich das schönste, ist eigentlich das Beziehungsversprechen für alle Menschen. Und natürlich bin ich da auch voll reingestürzt und dann war die super intens und wir hatten wirklich großartig intensiven Sex. Der braucht doch als Gegenpol, der Rest war düster, aber Alter, ich habe einen Abend in Paris gehabt, wo ich im Hotel stand, ich wollte raus, die hat mich nicht vorbeigelassen, hat mir die Eier zusammengedrückt und gesagt, you can be a man and take this, or you can be a man and hit me, ja. Wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Dann habe ich mich selber geschlagen.
Okay.
Bis sie es nicht mehr ausgehalten hat, ja. Und das waren so Nächte, die hat mich nachts um 4 geweckt und gesagt, I'm hungry. Und dann bin ich losgelaufen, habe mir was zu essen besorgt, in einer Stadt, in der ich noch nie war, in der ich die Sprache nicht spreche. Ja, also es waren so Abenteuerdinger. Und es war richtig
abgestürzt. Warum hast du das für sie gemacht? Es ist ja eigentlich höchst toxisch.
Absolut, heute würde man das sagen, ja. Aber man muss jetzt sagen, ich habe die auch sehr geliebt und die mich auch. Die war nicht, weißt du, die hat mich nicht absichtlich fertig gemacht. Ich sie auch nicht. Die hat auch gelitten in der Beziehung und ich habe das nicht, die hat mich nicht geschlagen, weil die ein Gewalttäter war. Die hat mich geschlagen, weil wir am Ende angelangt waren, von dem wie wir Intensität ausdrücken konnten zwischeneinander. Und weil wir wussten, wir suchen was und wir finden das nicht. Und der andere enthält uns das unabsichtlich vor. Und die hat einfach versucht, mit ihrer Art da durchzubrechen. Und die wusste, dass die Gewalt und die Aggressivität ein Zugang zu mir ist. Und den hat sie versucht zu nehmen.
Aber jetzt von außen auf die Beziehung geblickt, hättest du prinzipiell schon in Shanghai sagen müssen, nice Zeit, aber wir müssen es beenden.
Ich hätte nach Hause müssen. Und ich hätte wissen müssen, wo das ist. Und ich hatte keine Ahnung, wenn du verloren bist, bist du nicht daheim. Es gibt kein Zuhause für dich. Mhm. Und wenn du dich nicht hast, hast du keinen Ort, an dem du sein kannst. Das ist das große Drama von all den Menschen da draußen, die einsam und depressiv sind. Die Lösung ist nicht der nächste Ort, die nächste Frau, das nächste Hobby, das nächste Bier. Die Lösung ist immer du. Und es gibt auch keine andere. Ja.
Ich sage immer, das ist ein Spruch von mir, wenn du mit dir selbst glücklich bist, ist es mal scheißegal, wenn du heiratest.
Ist fast Faldindo, ja. Aber das Problem ist, mit dir selber glücklich sein würde ja bedeuten, mit dir selber einer aufrichten, intakten, entwickelnden, connecteden Beziehung zu sein. Und das ist jetzt schon eher philosophisch. Das zu schaffen ohne einen anderen, der dir hilft dabei, dich zu lieben, halte ich für übermenschlich und gelogen, wenn es Leute verkaufen.
Echt, tatsächlich?
Ja.
Glaubst du nicht, dass jemand sagen kann, ich bin mit mir absolut im Reinen und ich bin glücklich mit mir selbst?
Du kannst mir sagen, hey, es geht mir gut mit mir selber. Und ich empfinde auch Glück mit mir selber. Aber wenn du sagst, es ist die ganze Zeit so, würde ich sagen, du betrügst dich. Und wenn du sagst, dass du dich die ganze Zeit gut findest, glaube ich auch, du schaust nicht hin. Und wenn du sagst, ich bin mit mir selber im Reinen, sage ich, dann lass mal die Schränke aufmachen. Weil ich glaube, du hast hier aufgeräumt, das ist nice. Aber was ist in der Schublade und warum ist die abgeschlossen? Und warum riecht sie nach toter Katze?
Nee, nach toter Katze riecht es nicht, aber in dieser Schublade sind leere Gummibärchen.
Ich habe mich auf der Schublade gezeigt. Ja, sorry, das war keine Absicht.
Nee, alles gut. Komm dir wieder. Also, dein Visum ist abgelaufen, der Roller wurde geklaut.
Ich bin nach Hause, aber nicht nach Hause, weil ich habe die Hälfte, Zehntel meiner Seele in Shanghai gelassen und 50% als Unterpfand bei dieser Frau geparkt. Und ich musste immer wieder zurück und die ist auch nach Deutschland gekommen. Und irgendwann hat die mich verlassen, ja. Kluge Frau. Und ich habe gesagt, danke, ich hätte es alleine nicht geschafft. Und dann habe ich sie gefragt, in all den Jahren, der ganzen Zeit, 2,5 Jahre. Ich sage, auf was hast du gewartet? Ich sage, what did you wait for? Und sie hat gesagt, for you to tell me to stop. Die wollte, dass ich sage, hör auf, das war's, hier ist die Grenze. Und ich bin in der Beziehung geblieben, weil ich dachte, ich habe gesehen, dass die jemanden braucht und ich hatte vorher diese Erfahrung gemacht mit diesem Russen, dass meine andere Frau hätte was anderes gebraucht und ich dachte, ich kann der Typ sein, den die braucht. Also habe ich versucht, der Typ zu sein, den sie braucht und die wollte den nicht. Wenn die wollte, war, wer ich wirklich war. Und immer, wenn ich ihr das gezeigt habe, hatten wir aber Konflikte. Und dann haben wir die Konflikte geführt und die haben in Gewalt geendet. Und ich habe dann versucht, der typische Fehler von dummen Menschen, ja, ich habe versucht, eine Rolle zu spielen, die so passt, dass wir den guten Teil haben können, den schlechten nicht ertragen müssen. Und heute, ich kann da nur noch drüber lachen, wie blind und wie dumm man sein muss, um das zu denken. Vor allem, wenn man im Kern schon spürt, dass das nicht funktioniert. Ich habe mir die Haare abrasiert, ich habe Kontaktlinsen getragen, ich habe Gucci-Hemdchen angezogen, ich war der Püppchen. Und die hat nur versucht, mich bis, ohne das bewusst zu machen, mich an die Grenze zu provozieren, in der ich sage, fuck this. Ich schmeiß das alles hin, ich bin wieder ich selber. Und dann hätte sie mich mehr geliebt wie jemals jemand anderen, weil dann hätte sie einen Punkt gehabt, in dem sie hätte sagen können, du hast recht, du bist das Beispiel, fuck this, ich bin lieber ich selber, ich schmeiß diesen Job in dieser Management-Papier-Riesenfirma hin, ich lass den ganzen Scheiß, den meine Mutter von mir will, ich laufe mit dir weg aufs Land. Wir hätten durchbrennen können zusammen. Ja, aber wahrscheinlich sind wir eher durchgebrannt zusammen. Ja.
Ausgebrannt.
Ja, ausgebrannt. Ausgebrannt. Ich bin total zerstört, aber gerettet, dann in Heidelberg zurück ins Theater und ich wollte nur noch drei Sachen. Ich wollte schreiben, ich wollte Sport machen, kämpfen, ich wollte kämpfen, ich wollte schreiben, ich wollte studieren und Theater machen, okay, vier Sachen, ja, das wollte ich. Ich wollte mich ausdrücken und ich wollte verdammt nochmal nichts mehr von Frauen wissen, weil ich kapiert habe, ich bin süchtig. Ich habe kapiert, ich will nichts von Frauen, außer ein Stück von mir selber. Und jede Frau, die mir nur ein Stückchen von mir verspricht, in die habe ich mich hoffnungslos verliebt. Und damals hieß das auch, wenn die wollte, dann war ich auch mit der im Bett, egal in was für anderen Konstellationen. Ich habe alle meine Frauen betrogen, alle. Nicht, weil ich untreu versucht habe zu sein, ich war eigentlich immer treu verliebt, sondern weil, wenn irgendjemand mir noch ein Puzzleteil hingeworfen hat, ich wie so ein Junkie mir die Scheiße reingefahren habe. Ja? Ich war so süchtig nach der Idee, mich zu finden, dass ich meine Verlorenheit nicht reparieren konnte. Und dass jeder, der mir nur ein Stück von mir hingeworfen hat, wie so ein Knochen, bin ich hinterhergelaufen mit feuchten Augen. Und das hatte ich dann kapiert, dann war ich fertig. Ich dachte, Scheiße, ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Ich verdrehe mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr jemand anderes. Ich bin jetzt Rock'n'Roll. Ich war destruktiv. Ich habe laut meine Meinung gesagt im Theater. Ich habe Menschenaufführungen kaputt gemacht, die mich mochten damals. Manche mögen mich immer noch. Ich war super provokant in der Universität. Ich bin aus drei Vorlesungen geflogen, weil ich mein Maul nicht mehr zugemacht habe. Weil ich sage, ich bin jetzt ich und das mache ich kompromisslos und dann war ich auch ein Arschloch. Weil,
arrogant.
Ja, nee, ja, das haben Leute auch so gesehen, aber ich war nicht arrogant. Ich war in dem Versuch, mich nicht weiter zu verlieren, habe ich mehr reingebracht in Kontexte, wie sozial okay war. Aber hier kommt jetzt der Punkt, in der Phase sind wir. Jetzt bin ich 28, 27 und es ist 2008 und wir führen ein total abgestürztes Theaterstück aus Berlin, aus Rudimentär von August Stramm. Ja, irgendwie vollkommen abgestürztes Stück, wo Leute versuchen, sich mit Gas umzubringen und ein totes Baby auf der Bühne liegt und so. Ja, Berliner Szene. Und ich springe rein, weil ein anderer Schauspieler diese Scheiße nicht mehr aushält. Und ich denke, gib mir die Scheiße, ich will diese Scheiße. Und wir sind da in dieser vollkommen abgestürzten Aufführung und ich frage eine andere Frau vom Theater, ob die Technik machen will. Die einzige übrigens, die sich nach dieser Shanghai-Zeit wirklich für mich interessiert hat, die hat mir in die Augen geguckt und gesagt, was ist denn bei dir los? Und hat sich meine Abgestürzen angehört. Und die kommt, um die Technik zu machen. Die läuft in ihrer Kordhose die Treppe runter und die gucke ich an. Und mit der bin ich immer noch zusammen.
Das war die?
Das ist die Almut. Zu der habe ich gesagt, hey, soll ich dich heute Abend nach Hause fahren? Und dann, long story short, wir haben zwei Kinder und die ist dann bei mir geblieben. Und das ist der Punkt, mit der war ich zusammen. Und ich war in der Phase meines Lebens wieder verliebt, obwohl ich nicht wollte. Übrigens, unser Jahrestag ist nicht, als wir zusammengekommen sind. Der Jahrestag ist 3-4 Wochen später, am 8. Mai, Tag der Befreiung. Weil da bin ich nachts um 3 aufgewacht und ich habe sie geweckt und gesagt, ich gebe auf, ich liebe dich. Ich hatte mich immer gedacht, das ist eine scheiß Bubble, die aus dieser abgestürzten Theaterwelt und meinem Inneren verloren. Ich wollte nicht nochmal einen Knochen hingeworfen bekommen.
Was war hier anders als in den Beziehungen davor?
Meine Frau, die Almut, ist nicht gestört. Die ist kein Buddha oder sonst irgendwas, normaler Mensch. Die ist einfach normal. Das ist eine normale Frau. Das ist eine echte, wirkliche Frau. Nicht ein Störungsbild in einem hübschen Kleid oder eine, die total selber so auf der Suche nach sich ist und abgestürzt dann irgendwie mir Knochen hinwirft und Echolote von mir selber. Das war wie Rock Bottom. Das war wie nach all dem im Baum rumhängen plötzlich Boden unter den Füßen haben. Es war vom Meer zurück aufs Land kommen und merken, ich kann ja laufen. Und das war
aber kann es nicht sein, weil ich glaube, du sagtest ja, dass deine Beziehung, die erste Beziehung in Shanghai,
die Dolmetscherin, ja.
Tolles Mädchen, aber du konntest ihr nicht das geben, was ihr brauchtet. Ja, der eine Russe, konnte das besser.
Vorsicht, die war nicht nur ein tolles Mädchen, die war mit 17 von zu Hause weggelaufen, nach Paris, dann nach mehreren Vergewaltigungen ins Ausland geflohen, okay. Um dort dann fernab von den Eltern sich eine Existenz aufzubauen. Die war professionelle Wedding-Crusherin, Dolmetscherin. Die war auch nicht ganz in Ordnung, ja. Also toll, tolle Frau. Ich hoffe, dass sie glücklich ist irgendwo. Ich hoffe, dass es nicht mehr in Shanghai ist. Scheißstadt. Aber es ist nicht ein gesundes Mädchen, nur ein sehr eindrucksvolles.
Und dann kommt das gesunde Mädchen runter, die sich um den, sorry für das den normale, Ausdruck,
ja,
kranken Tobias kümmern kann.
Nee, hätte sie nicht gemacht. Da wäre ich nicht mehr mit ihr zusammen. Die kam, die niemand wusste, dass ich krank war. Und ich würde auch nicht mehr sagen, dass ich krank war.
Ja, aber
ich war verloren. Okay. Aber die hat gemerkt, da gab es was zu finden.
Aha.
Und da gab es was zu holen. Und da gab es auch jemanden, der kompromisslos, keine Scheiße, keine Langeweile, kein Social Gaming. Die hatte Sehnsucht nach jemandem, der auch der ausgebrochen genug ist, dass sie weiß, also vielleicht muss sie das selber erzählen in deinem Podcast, ja, aber mein Ding ist zu sagen, die wollte niemanden, der vollkommen normal den Weg geht, die wollte auch jemanden, der Dinge in Frage stellt, weil sie immer Dinge in Frage stellt. Die wollte jemanden, der Fragen stellt und die wollte jemanden, der versucht, auf die zu antworten und zu behaupten, dass er weiß, wie es ist. Und das bin ich.
Aber habt ihr dann die Friede, Freude, Eierkuchen-Beziehung?
Fuck no. So wahnsinnig.
Ich weiß es nicht. Alles weiter so.
Und dann war alles gut.
Ja,
und
genau.
Dann habe ich 10 Jahre lang Glück investiert und jetzt bin ich Direktor des Retour-Instituts und das ist wirklich schön, macht ein Seminar bei uns. Wir haben auf Knopfdruck Heilung.
Ich hätte jetzt Alter, gedacht, Ultra, so nein. Läuft es.
Nein.
So also ihr nicht. Habt auch eure, ihr schreit auch mal, ihr streitet auch mal richtig und ihr fetzt euch mal, dass du dir denkst, ich sage das immer bei meinen Hochzeitsreden, also ich bin Hochzeitsredner, sage ich immer, ich erlaube den anderen zu jeder Zeit der zu werden, der wirklich ist und der im tiefsten Inneren sein will.
Ja.
Und es gibt ein Ritual, also eines der Rituale, wir schreiben einen Brief und bei schlechten Zeiten öffnen wir diesen Brief und weil ich sage immer, es wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo man sich denkt, hey, ich könnte heute wieder und was habe ich mir da damals nur gedacht? Ist es bei dir auch hin und wieder so?
Ich war in Amerika auf der Hochzeit von einem Freund und da hatte die Frau Zweifel vorher, ob sie wirklich das machen sollen. Und da habe ich mich in den Raum geguckt und gesagt, schau all die Leute, die hier sind, schau sie dir an.
Ja.
Denk in den schlechten Zeiten daran, die alle dachten zumindest heute auch, dass es eine gute Idee ist.
Aber gibt es so einen Punkt bei dir auch, wo du sagst?
Ständig.
Ach,
nicht mehr so viel jetzt. Also,
aber die gab's.
Ja, können wir auch gleich mal drüber reden, aber ich weißt du, was ich versuche zu sagen die ganze Zeit ist, da ist dieser Trottel, der mit dieser Frau jetzt zusammenkommt, wieder verliebt, wieder irgendwo in sich drin was angeboten bekommt, was er nicht halten kann alleine. Und dann macht er irgendwie, weil meine Frau so ein bisschen strukturierter war wie ich und gesagt hat, jetzt macht er ein Studium fertig, ja, sonst geht er in diese Vorlesungen. Wir saßen vor der Uni, ich wollte nicht rein, sie hat gesagt, geh halt da rein. Ich sagte, ich will mit dir Zeit verbringen, sie hat gesagt, geh da rein und geh in diese Vorlesung, ich sehe dich in 1,5 Stunden. Ja, die hat mich da reingeschickt, wirklich wie die Mutter zur Schule. So, es war cool, weil die hat mir diesen Willen gegeben, diese Scheiße auszuhalten und einfach zu machen. Und dann habe ich halt diese Scheine gemacht. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich da stehe und kapiere irgendwo mit all diesen Punkten zusammen, wenn ich diese Scheine einreiche, werde ich Lehrer. Und wenn ich Lehrer werde, verliere ich mich wieder. Weil ein System da ist, was mir die Möglichkeit gibt, Ausrede nach Ausrede zu fahren. Weil es eine Aufgabe gibt, in der ich mich wieder versatzweise finden kann. Weil ich Geld bekomme, auch wenn ich gerade mal nicht kann. Und dann habe ich gesagt, in mir drin irgendwo, ich brauche eine Karriere. Ich muss kompromissloser mit mir sein. Ich darf mich nicht nochmal verlieren. Auch im Hinterkopf, dass ganz, ganz subtil und unbewusst, dass da eine Frau ist, die leidet, wenn ich mich verliere. Und dann zu sagen, ich darf nicht mich entscheiden für einen Pfad, auf dem ich das irgendwo spüre oder weiß. Und die Freiberuflichkeit, die ich lange gehalten habe, übrigens Direktor angestellt, bin ich seit diesem Jahr. Ich war immer auf Handschlag freiberuflich am Institut und nicht mal mit Vertrag. Ich habe immer gesagt, ich brauche einen Hut, ich habe mir einen Hut gekauft. Ich muss lernen, meinen Hut zu nehmen.
Ja, ich hab dich mit Hut kennengelernt. Das war so ein ganz großer.
Nee, so groß. Meinst du, das ist nochmal das Stetson. Aber der Hut ist auch ein Symbol. Ich kann ohne Schirm im Regen sein, ich kann draußen laufen und ich kann meinen Hut nehmen, weil ich muss aus den Kontexten, die ungesund sind, raus. Ich darf nicht in finanzieller Abhängigkeit bleiben, weil das macht mich krank. Ich darf nicht von meiner Kunst leben, weil das macht sie kaputt. Ich muss was machen, wo ich, ja, you have to show up to earn. Ich muss was machen, wo ich hingehen muss, um das Geld zu verdienen. Und das habe ich dann gemacht. Und erst dieses Jahr ohne Depression kapiert, dass ich nochmal steuerlich versucht habe, Suizid zu begehen. Also, ja, das ist dann, und meine Frau ist dann mit zusammengekommen, die fand mich faszinierend toll, aber ich kann auf den Fotos aus unseren ersten Jahren, wir haben so ein Album gemacht nach 10 Jahren mit unseren Fotos, und ich habe neben jedes Foto von mir die, auf die Augen im Pfeil gemalt und draufgeschrieben, depressives Stück Scheiße. Du kannst es sehen. Der Schweregrad meiner Depression, ich mag mich da jetzt nicht psychiatrisch irgendwie erheben, aber täglich suizidale Gedanken, Selbstauflösung, Motivationslosigkeit. Ich bin high functional depressed gewesen, also ich konnte immer funktionieren, ich konnte immer zur Arbeit gehen, ja, aber ich habe mich immer wieder neu verloren. Das war für meine Frau was bitter. Das tut mir auch, also es tut mir unendlich weh, das heute anzugucken, weil ich weiß, es hat nicht sein müssen. Es ist nicht, als ob da irgendwas in meinem Kopf war, das mich gezwungen hat, so zu sein, ja, irgendwie, als wäre es ein krankes Ding oder ein Alien oder so. Sondern es gab diese Verlorenheitsstruktur, die sich nie repariert hat. Und heute, wo die zusammengeklickt ist, weiß ich, das war unnötig.
Ja. Aber findest du, dass man eine Depression immer ohne Tabletten heilen kann?
Das mag ich nicht sagen. Ich bin kein Psychiater. Ja?
Weil ich mag sagen,
ich möchte vor Tabletten warnen. Mein Physiotherapeut hat mir eine tolle Metapher gemacht. Er hat gesagt, schau, wenn jemand ins Training kommt, weil sein Gelenk kaputt ist und das muss gerade nicht operiert werden, ja, sondern es ist irgendwie, das tut weh, es blockiert und ich will eine Übung mit ihm machen, der kann die nicht, weil es so weh tut, weil die Entzündung so schlimm ist. Dann sage ich ihm auch, nimm 2x800 Ibuprofen und dann komm trainieren. Und dann schleichen wir das aus und schauen, dass nicht die Tablette deinen Schmerz wegmacht, sondern die Bewegung. Und das ist seelisch häufig ähnlich, wenn es keine hormonelle Sache ist, wenn es kein Defizit ist. Weißt du, also kannst zum Diabetiker nicht sagen, scheiß auf dein Insulin, dein Körper muss es alleine schaffen, ja. Aber wenn es nicht ein hormonelles Defizit ist im Gehirn, nicht das Serotonin fehlt oder so, ja. Also wenn du einfach sagst, hey, ich bin, da ist irgendeine Struktur am Laufen, wie eine Fehlbewegung meines Gelenks. Die Tabletten zu nehmen therapeutisch, damit du überhaupt mit jemandem arbeiten kannst, was in der Klinik auch in der modernen gemacht wird, ist cool. Aber Tabletten sind keine Heilung, Tabletten sind eine Symptomreduktion. Und ich kenne zum aktuellen Zeitpunkt auch aus meiner Szene, aus meiner Zeit auch an der KJP, die ich dann später freiberuflich da mal dran war, ich kenne aus all dieser Zeit niemanden, dem die Tabletten geheilt haben. Ich kenne Leute, die haben die Tabletten, die Therapie überhaupt erst möglich gemacht. Und ich kenne Leute, die sie für Schübe haben, so wie Leute auch eine MS-krank, wenn der Schub kommt und die merken, ihnen geht's ganz arg scheiße und die werfen dann 2 ein. Ich kenne Leute, die hormonell nur funktionieren, weil sie die Tabletten haben, das gibt's auch, ja. Aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle müssen wir auch mal sagen, wir können nicht mit dem fMRI feststellen, was ist deine Depression? Weil Depression ist ein Ausdruck von einer Emotion, die festgefahren ist. Du hängst in deiner Traurigkeit fest und kommst nicht raus. Und das ist nicht das gleiche wie ein Knochenbruch, den wir mit dem Röntgengerät diagnostizieren können. Und meine Unschuldsvermutung, wenn jemand depressiv ist und unsere aktuellen Therapieerfolge zeigen, dass wir dann ziemlich, also die Evidenzen sehen sehr gut aus für unser Modell. Es ist eher eine Form von Nicht-Orientation, Nicht-Assoziation im Gehirn. Sachen werden nicht zusammengebracht. Dein Selbstwert, dein Selbstbild, dein Konsistenzgefühl ist aufgelöst. Und das ist was tatsächlich durch persönlichkeitsentwickelnden Prozess reparabel ist. Jetzt ist es tatsächlich immer die Lösung. Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht wissen. Aber lohnt sich der Versuch mit einer bisherigen Stichprobe? Fuck yeah. Ja. Und ich bin nicht der Einzige bei uns, der durch die Wiederholung dieses Prozesses so einen, ich sag jetzt mal, Heilung klingt so bescheuert, ja, Heilsversprechen sind scheiße, Heilsversprechen, wem was verkaufen, aber denen signifikant anders geht wie vorher, nachdem sie das ein paar Mal gemacht haben, ja.
Du sagst, unsere Prozesse und unsere Modelle, das heißt, du entwickelst solche Modelle.
Da sind wir jetzt in der Gegenwart, ja.
Ja, da ist jetzt die Frage, wie komme ich von
Schein zerreißen.
Ja, also es wird, aller guten Dinge sind 3. Ich denke, wir müssen tatsächlich noch eine kurze dritte Folge anschneiden. Wir haben aber noch 10 Minuten. Ein Stück kommen wir noch weiter.
Also gut.
Wie kommen wir von diesem wirklich Schein zerreißen hin zu einer freiberuflichen Tätigkeit? Dazwischen war ja auch noch.
Nee, die Freiberuflichkeit war schon da. Ich habe als Studierender schon immer, ich habe ja kaum studiert. Was habe ich gemacht in meiner Zeit? Ich habe gearbeitet. Ich habe Jobs gemacht, ich habe an der SRH geschafft, dann habe ich einen Sommer im Kletterwald rumgebracht, weil die mich empfohlen hatten als Coach und dann habe ich mein eigenes Lernstudio aufgebaut, weil ich gemerkt habe, dass Nachhilfe eine Shitshow ist und ich irgendwie einen Raum haben wollte. Ne, Raum ist das neue Thema.
Das wäre ja, du könntest ja heute alles, Multimillionär sein mit einer deutschlandweiten Nachhilfeagentur. Rode macht's möglich, Gymnasium auch für dich, aber es wäre ein Erfolgsmodell gewesen.
Ja, gibt ja auch so Erfolgsmodelle, ja? Aber ich habe in denen gearbeitet als Student, das sind Abhängigkeiten. Scheißen, ja. Nachhilfe ist Sekundärbildung. Das ist bis die Putzfrau für Schüler, die entweder bei den Lehrkräften nicht richtig dabei sind oder für Lehrkräfte, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Das ist ein Scheißjob.
Oder für Schüler, die einfach ein bisschen länger brauchen und das Ganze nochmal separat aufgearbeitet bekommen wollen durch
eine Struktur, ich gebe auch Enjoy-Teaching-Seminare übrigens, eine Struktur, die wir mit modernen Methoden, also Forum, Atelier und Coaching miteinander zu vermischen im Klassenraum, kannst du für jeden deiner langsamen Schüler einzeln da sein, ohne Zeitdruck. Das zeigen wir auch, wie das geht. Aber das ist für mich wichtig, das ist ein anderes Thema. Ich sage nur, Schule kann das und Nachhilfe kann dem hinterherarbeiten, wenn jemand extra Hilfe braucht. Und der Staat sollte die auch gerne bezahlen, wenn ein Schüler langsam ist oder Schwierigkeiten hat. Wir sollten im Paragraph 1 Sozialgesetzbuch, wir sollten für Leute so da sein, dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, versuchen können zu fahren. Egal, wie ihre Baseline aussieht oder was gerade schwierig ist, Adoleszent. Ich habe nichts dagegen, dass wir der Bildung helfen. Ich habe was dagegen, dass wir in Abhängigkeit Studenten billig bezahlen, um dann von Eltern viel Geld dazu kriegen, dass damit das fachlich nachbetreut wird, immer zur gleichen Zeit, die gleiche Menge. So funktioniert auch ein Fitnessstudio nicht. Also das ist das Bullshit, ja. Deswegen habe ich das Lernstudio aufgemacht, schon 2011. Da war ich auch schon mit meiner Frau zusammen und ich habe in der SAH weitergearbeitet als freiberuflicher Lehrkraft. Ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht in Kletterwald, dann kam dort der Firmen in Kletterwald und ich habe Firmencoaching angefangen, mich in Unternehmensrichtung entwickelt. Meine Frau hat fürs Auditorium-Netzwerk gearbeitet nach dem Studium. Wir haben super viele Therapeuten aufgenommen. Die ist durch Deutschland gefahren, hat super tolle Leute, Gerhard Hüter, Jasper Juhl, Jens Korsen. Ja, wir haben super viele tolle Leute einfach auf Band bekommen, weil sie den Zugriff darauf hatte, weil sie die Aufnahmen gemacht hat. Und dann bin ich mitgefahren auf die MEG oder zum Dalai Lama und ich habe einfach unheimlich viel Bildung erhalten in dieser Zeit.
Du warst beim Dalai Lama?
Ja, ich habe witzigerweise Thich Nhat Hanh mal ein Mikrofon hingeklebt und dem Dalai Lama mal eins abgenommen. In Lausanne war das damals. Das war auch toll, ja, aber es war auch geil fake. Also der Einzige dort, der authentisch war der Dalai Lama, der ist übrigens ein witziger Typ, weil der nimmt sich nicht ernst. Also ich finde als Religionslehrer, ich finde ihn richtig geil. Du kannst von dem lernen, du kannst ganz weit oben sein, in eine Kamera gucken und denken, ja, der fickt die Scheiße. Ja. Hier sind 20.000 Leute, die wollen, dass ich weise Dinge sage. Ich glaube, ich sage einfach mal, was ich fühle. Und ich bin ehrlich mit denen, dass ich es auch nicht weiß, aber ich sage ihnen, wie man es vielleicht sich überlegen könnte. So. Der bietet auch nur Raum und ich finde ihn geil, weil der nicht sagt, ja, ich weiß es. Der Lama sagt schöne Sachen, der sagt, wie, ja, hier ist das Problem mit der Welt und so. Aber der kommt nicht und sagt, hier ist die Lösung und die kostet Folgendes. Ja, der ist einfach, der ist ziemlich open. Und der war schon, ist ein witziger kleiner Kerl, fand ich.
Und der war nahbar für dich? Du warst an dem dran?
Nicht wirklich. Also der würde sich nicht an mein Gesicht, ich erinnere mich an den, der wird sich nicht an mein Gesicht erinnern. Ja, aber ich war körperlich mal nah an dem dran als Techniker da irgendwie in der Aushilfe. Und weil natürlich, wieder witzige Story, ja. Ich habe viele Celebrities getroffen im Laufe meiner Zeit. Und das Spannende ist, dass normale Menschen, die haben oft Angst vor denen, die wollen da nicht ran, die haben Angst, was falsch zu machen, sich zu blamieren. Und ich mit meiner Verlorenheit denke, what's the risk? Fuck it. Und ich rede halt normal mit denen und es tut denen häufig ziemlich gut.
Ja. Wer war für dich der Bekannteste, den ich vielleicht auch kenne?
Also mit dem ich wirklich geredet habe oder meinst du jetzt so im Presence? Ja,
mit dem du beides. Ich nehme beides. Ich bin jetzt neugierig.
Also es gibt ein paar Leute, da darf ich das nicht sagen, weil die in Therapie bei mir waren.
Ah, okay.
Ja, also die sind jetzt gerade als Erstes in meinen Kopf gekommen. Ich hab ein paar Leute, die kann ich sagen, die sind
bekannt. Na, dann schneide ich es raus.
Nee, das ist gut, ein paar kann ich sagen. Ich hab tolle Coaching-Zeit erlebt mit einem Boxweltmeister, Leon Bauer. Der war bei mir, ich habe ein paar Fußballer gecoacht, die
aber zu mir kamen. Aber was willst du einen Fußballer coachen? Die spielen gut, die machen das alles toll. Was muss man da coachen?
Denen geht's nicht gut. Nochmal, die kommen nicht, weil die besser spielen wollen. Die kommen, weil sie jenseits von dem Spielen nicht wissen, wer sie sind und weil, wenn sie keinen Ball vor sich haben, das Leben keinen Sinn macht. Hm. Ja, die sind auch verloren. Und wir Arschgeigen, wir ziehen uns ja auch schon an, ne? Das ist schon so. Aber es ist tatsächlich, ich habe ein paar Leute aus der Politik mal sitzen gehabt, deren Namen du kennen würdest. Ich habe mit dem Gerhard Hüter ein paar Mal am Tisch gesessen, Kaffee getrunken, so bei Veranstaltungen und mit ein paar coolen Therapeuten. Ich hab Alan Botkin und Nadone gedolmetscht als Student im Milton Erickson Institut. Ich habe mit Gunter Schmidt tolle Gespräche gehabt in der Systelius Klinik, wo ich dann auch für Projekte mal war. Also
das heißt, du hast dich kontinuierlich weitergebildet und irgendwann ist Ernst Fritz Schubert auf dich aufmerksam geworden.
Nee, es ist abgefahren. Meine Frau hat sich kontinuierlich weiterbilden wollen und wollte für bezahlt werden, hat den Job bei Auditorium-Netzwerk gemacht und unsere Beziehung eine Fernbeziehung verwandelt. Fand ich nicht geil. Und dann sind wir aber trotzdem im selben Jahr zusammengezogen und die hat dann mich da mitgeschleift und ich habe dann gemerkt, dass mir diese Psycho-Scheiße taugt. Ich habe Psychologen immer ich fand Psychologen immer scheiße, ja. Ich hatte mal ein seltsames Erlebnis mit Polizeipsychologen. Wir haben über die ganze Gewalt und Feiterei noch nicht gesprochen, ne? Aber ich hatte mal ein sehr interessantes Encounter mit einer Polizeipsychologin, als ich 17 war, weil ich vorbestraft bin wegen exzessiver Notwehr, ist der Paragraph. Und da habe ich ein Gespräch bekommen mit einer Polizeipsychologin und das hat mich geschädigt zurückgelassen. Also nicht mich, sondern meine Meinung von dem Berufsbild war sehr schlecht. Und mein Vater hat das zusätzlich aufgeladen. Mein Vater war ein Psychologe, mal doof. Und meine erste Freundin in Heidelberg war Psychologiestudentin. Und die hat das schon ein bisschen gedreht. Meine Frau, die hat auch Psychologie, Germanistik und Philosophie studiert. Und tatsächlich hat es dann durch ihre Augen kamen die Systemiker, weil sie hat eine systemische Ausbildung gemacht in der Zeit, bevor wir uns richtig so, wir kannten uns schon vom Theater 4 Jahre und die hat sich viel mit mir unterhalten und die hat dort eine systemische gemacht bei mir um die Ecke und da kam die Systemiker und die systemische Brille in mein Leben. Dann kam durchs Auditorium-Netzwerk diese ganze Welt und ich habe diesen Menschen zugehört und die sortiert in Augenwäscher, ESO, Scheiße, oh, guck mal, Wahrheit, das klingt spannend, erzähl du mir mehr. Ah, du erzählst jetzt auch Bullshit, aber der Teil ist immer noch okay und ich habe angefangen zu puzzeln. Ich habe angefangen, das Puzzle des Menschlichen von der Seite der Menschen, die glauben, dass sie helfen können, auszupuzzeln. Und da kam eigentlich mein Interesse, das ging dann plötzlich über Lernen und Lehren raus, hin zur Neurologie und was ist das Gehirn und was ist der menschliche Zustand und welche Story versuchen wir zu erzählen. Und dann kam immer mehr Metakompetenz im Psychologiebereich. Und ich habe dann angefangen, Unternehmen zu coachen. Und ich habe einen Coaching gegeben für das Team der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die haben nach einem Coaching gefragt im Winter, weil die da einen Teamtag haben, hat der Kletterwald zu. Und habe ich denen gesagt, ich kann das privat machen und habe die getroffen da in Heidelberg Outdoor und habe mit denen erlebnispädagogisches Coaching gemacht. Und die fanden das ziemlich geil, weil ich mit einer erlebnispädagogischen Übung denen eine Teamdynamik aufgedeckt hatte, die sie schon kannten. Da haben sie aber 2 Jahre Supervision für bekommen. Und der Dr. Lenzen, Shoutout übrigens Christoph, der hat einfach sofort kapiert, dass das was kann und dass Jugendliche das brauchen. Und dann hat der mich in ein Projekt geholt. Da gab es eine Studie von der Bundesregierung zur Stressprävention in der Oberstufe. Da hat er mich als Erlebnispädagoge eigentlich dazugeholt und Berater für das Projekt irgendwie zu designen, sodass Jugendlichen das taugen. Da ist die eigentliche Doktorandin plötzlich abgesprungen. Dann standen wir mit dem bereits abgerufenen Geld ohne Personal da und habe ich gesagt, hey, ich kann das machen, ich kann in all diese Klassen gehen und ich kann diese Studie durchführen. Dann hat er mir diesen Vertrauensvorschuss gegeben, zusammen mit dem Dr. Michael Kess. Und dann habe ich für die Kinder- und Jugendpsychiatrie in allen Heidelberger Schulen, die mitgemacht haben, damals verschiedene Gymnasien in der Oberstufe, eine Stresspräventionsstudie durchgeführt. Erstmal in der Interventionsgruppe, Hälfte der Schüler, und dann in der Kontrollgruppe nach der Messung. Und die eine Kontrollgruppe war kurz vorm Abi, bis wir endlich einen Termin hatten am Hölderlin-Gymnasium, wo übrigens jetzt beide meine Kinder sind. Und da habe ich einen Vortrag, die haben gesagt, sie wollen keine Stressprävention, sie wollen einen Vortrag zum Zeitmanagement. Und dann bin ich da reingelaufen, war zu spät dran, wie immer, hatte kein Konzept, wie immer. Bin reingelaufen und habe an die Tafel geschrieben, ihr werdet alle sterben. Und habe dann zu diesen Abiturienten gesagt, und das heißt, eure Zeit ist begrenzt. Und das heißt, die Zeitmanagement-Frage ist einfach nur, was ist deine Zeit wert? Und dann habe ich ihnen ein Tool gegeben, mit dem sie das messen können. Und die fanden das mega geil. Und hinten drin saß so eine Frau, die hat akribisch alles mitgeschrieben, was ich sage, alles. Und die hat mich eingeschüchtert. Ich dachte, die ist vom Ministerium, die kommt jetzt gleich und fragt mich, was mir verdammt nochmal einfällt, in einer deutschen Schule, vor einer Klasse, so eine Scheiße zu erzählen, ohne Doktorabschluss, sehr ohne Titel, ohne alles. Und die fragt bestimmt gleich nach meinem Abiturzeugnis. Und ich sage, habe ich versucht zurückzugeben. Und mein Imposter ist also so voll am Durchdrehen, als die Frau nach vorne kommt und sagt, ja, das war alles sehr interessant, ob wir mal reden könnten. Ich sage, ja klar, was geht's?
Okay.
Und sie sagt, kennen Sie den Ernst Fritz Schubert? Ich sage, nee. Sie hat die Schule für Glück schon mal gehört. Ich sage, ja, habe ich im Auto mal ein Interview gehört mit dem im SWR. Sagt er, ja, das ist mein Mann, der hat einen Job für dich. Hier ist die Telefonnummer, ruf den mal an. Und 4 Tage später habe ich mein erstes Seminar gegeben, ja.
Wow.
Weil die hatten in München mit der damals einzigen Weiterbildung, die lief, schon viele Jahre her, es lief nur eine Weiterbildung. Und die hingen, weil in der Umsetzungsphase war das irgendwie Käse. Und die wollten da, ja, zur Stressprävention lernen, Schule, die wollten irgendjemanden haben, der da reinspringen kann. Und die hat ihm gesagt, dass ich das kann und der vertraut ihr immer noch. Das ist eine tolle Beziehung, die haben. Das ist übrigens auch seine zweite Frau. Und der hat mich zum Gespräch gebeten. Ich habe den gesehen, wir haben kurz gequatscht und er hat mich gefragt, ob ich das kann. Ich habe gesagt, yes, und dann bin ich losgefahren. Ich kam zurück von München und der sagt, hey, wie findest du die Weiterbildung? Und wie findest du die Idee? Und der war damals schon im Ruhestand und 67 und machte gerade seinen Doktor. Und ich sagte, du Ernst, deine Idee, die ist super, Schulfachglück. Ich finde die richtig toll. Und die Fortbildung ist richtig scheiße. Die ist lausig. Sag ich, wieso? Ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte meinen Hut in der Hand, ja. Und ich sag, du, bla, 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 bla. Und Struktur und nicht zusammenhängend. Und die Leute kapieren nicht, wie die Sachen zusammenpassen. Und die reproduzieren nur irgendwelche Methoden und es funktioniert nicht. Und er sagt, ja, wie würdest du es denn anders machen? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann haben wir angefangen, Stück für Stück bin ich wieder als Vertretung in der Weiterbildung. dann wieder zur Umsetzungseinheit. Dann habe ich gesagt, hey, wenn ich nochmal eine mache, mache ich die ganz. Und seitdem arbeiten wir zusammen und seitdem sind wir befreundet. Ja.
Es kommt im Leben so, wie es kommen muss. Vielleicht hat alles an diesen, auf diesen einen Punkt zugearbeitet. Hättest du deine Frau nicht kennengelernt, wärst du da nicht gelandet. Hättest du vielleicht die Zeit in Shanghai nicht mitgemacht, wärst du da nicht gelandet. Alles ist auf diesen Punkt.
Nee. Okay. Vorsicht, ich muss das, ich weiß, wir sind Ende hier, aber lass mich das noch sagen. Das ist die Illusion, die wir Menschen wollen. Wir wollen, dass das Narrativ,
ja,
das wir im Nachhinein erkennen, im Vorhinein schon gepasst hat. Und jeder Schriftsteller, den ich kenne, weiß, es stimmt nicht. Beim Schreiben entsteht die Geschichte. Es gibt Punkte, auf die du zusteuerst und es gibt Punkte, die schon hinter dir liegen. Aber du hast keinen perfekten Plan und das ist im Leben nicht so. Sondern was ist es zu sagen, jetzt, wo mein Leben hier ist, kann ich zurückgucken und den Pfad, den ich genommen habe, jede Abzweigung, jede Einladung sehen. Und ich hätte 100 andere Möglichkeiten gehabt, aber jetzt habe ich diese gewählt. Das habe ich vorher gesagt, gestern in dem anderen Podcast, ja. Es ist so, dass es wichtig ist zu verstehen, zurückzublicken, um zu verstehen, ist toll. Das machen wir gleich. Ich finde es mega. Ich finde es super cool, hier zu sitzen, das zu machen. Aber es ist nicht, dass dein Leben immer so bestimmt war, sondern es ist jetzt so zusammengesetzt. Und von hier aus kannst du weitererzählen. Und ich habe immer nichts anderes gemacht, wie von dem Punkt, an dem ich gerade war, das nächste Ding anzuschauen, es taucht am Horizont auf und eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt, 15.000 Entscheidungen später, sehe ich den Pfad. Aber der Pfad war nicht vorher da. Und wenn Leute das behaupten, versuchen sie dir irgendwas zu verkaufen.
In unserem Pfad sind wir beim zweiten Drittel angelangt. Einen haben wir noch, denn wir haben über ein paar Sachen noch nicht gesprochen. Die würde ich gerne nächste Woche aufrollen. Sie, liebe Zuhörer, dürfen gerne zurückschauen und in die letzte Folge reinhören. Und jetzt ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle, denn Instagram hat er ja nicht, der liebe Tobi, aber der Meier hat's. Schaut vorbei bei Harry Vlogt oder unter www.harrymeier.de. Like die Folge, teilt die Folge, egal wo ihr sie hört, auf Spotify, Apple Podcast und wie sie alle heißen. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim großen Finale mit Tobias Rode. Tobi, ich hoffe, du kommst nochmal.
Ich komme nochmal. Vielen Dank für deine Geduld. Es macht mir einen Riesenspaß.
Ja, uns auch.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen zu viel Raum einnehme und dass ich aber nicht behaupte, dass es so ist und dass es in der Wahrheit ist. Wir haben noch Interesse an dem Rest dieser Story. Dann erzähle ich sie dir, weil du fragst. Und das ist das Schönste, was ihr tun könnt für andere Menschen. Fragt authentisch. Und dann lasst die Leute antworten.
Und nächste Woche fragen wir weiter.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meier. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.